Also Sie sagen uns jetzt praktisch, dass auch am Anfang, wo wir eigentlich denken, da war alles klar und es ist erst später irgendwie ein bisschen verdunkelt worden, langsam schleift sich da sowas ab. Sie sagen, dass schon die ersten Zeugen, die sind diesem Jesus Christus begegnet und sowohl vor seinem Tod als auch nach seiner Auferstehung, da ist mit ihnen irgendwas passiert und dann haben sie sich wirklich ganz intensiv auch damit gerungen, wie sie das jetzt verstehen sollen.
Eben, das müssen sie doch, also das war ihnen klar, dass das irgendwie was ganz Großes und Tolles ist, dass das auf die Seite Gottes gehört. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denken? Man muss sich mal überlegen, das Judentum steht da, das ist seine Botschaft, dieses kleine Volk da in Palästina gegenüber den Großreichen ringsum mit ihren Götterwelten, mit ihren riesigen Göttern, wenn man das sieht, zum Beispiel im Museum in Berlin oder im Louvre oder in London, diese riesigen Stiere und all das. Und die stehen da und sagen, wir haben einen unsichtbaren Gott, so wie wir beim letzten Mal davon gesprochen haben, den man nicht sieht, den man nicht greifen kann, aber natürlich einen Gott. Wie soll das überhaupt denkbar sein? Also, dass es Jesus nicht einfach ein zweiter Gott sein kann, neben den anderen, neben dem Gott, dass wir jetzt zwei Götter haben. Und dann spricht er noch vom Tröster und vom Beistand, wären das dann drei Götter. Das kann ja überhaupt nicht in Frage kommen. Ist völlig klar, ein Gott, ein Glaube, da ist überhaupt nicht dran zu rütteln.
Das ist aber
und
ganz
jetzt,
schön.
Wie denke ich zugleich das hinein, dass in ihm Gott selber in Person da ist?
Das ist aber ein ganz schön anspruchsvoller Gott, den Sie da haben, Herr Professor.
Und wie? Das hält man ja auch den Christen vor, deswegen gibt es ja auch bei uns zulande inzwischen nicht wenige, die dann zum Islam konvertieren, auch eins zum Judentum, weil sie sagen, da ist es einfacher. Aber ich glaube nicht, dass man das so einfach hinnehmen sollte. Ich meine, man muss zum Beispiel die Juden fragen, wie ist das mit der Tora? Der Weisheit nicht der, die die Menschen schreiben unter Gebet, nicht mit der vielleicht, die Gott dem Mose mit dem Finger auf die Tafeln geschrieben hat, sondern mit der eigentlich ungeschriebenen, der Urtora, die, wo dann die jüdischen Gelehrten sagen, das ist mit weißem Feuer auf weißes Feuer geschrieben. Und dasselbe sagen die Muslime vom Koran, das ist ja der eigentliche Koran, ist eben der von Gott, in Gott hergestellte, ist der Koran ein Geschöpf? Was ist er? Was ist die Tora? Und dann wird man in ähnliche Probleme kommen wie, und Schwierigkeiten, wie sie die Christen haben, meine ich. Wenn Gott, wir können sogar zurückgehen auf die Frage des Schöpfers, wenn Gott ein Schöpfer ist, dann ist er ja nicht bloß wie bei den Griechen der Grund der Einheit, der Vielheit in unserer Welt, sondern er ist ja auch der Grund der Vielheit des Vielen in dieser Welt. Und wie soll er das sein können, wenn er nur einfach ein Unum, ein reines Eins ist? Oder noch tiefer gefragt, sollte Gott nicht lieben, wenn Liebe das Höchste ist, was Geistgeschöpfe tun können? Nun gut, dann sagen uns Metaphysiker, Gott liebt sich selbst und in dem Fall ist die Selbstliebe auch nichts Unanständiges, weil er höchst liebenswürdig ist. Ich finde das trotzdem merkwürdig, weil ich meine, Liebe ist etwas, die sich erstmal auf jemand anderen richtet. Ich gehe von mir weg, sowohl auf der ästhetischen Ebene, da sage ich, ist die Spitzbestimmung von Liebe entzückt sein von. Man ist von jemand entzückt. Wer aber von sich entzückt ist, das finde ich schon ein bisschen komisch. Und ethisch heißt Lieben, für jemand leben und sterben. Aber wer für sich lebt und stirbt, das finde ich doch schon eher ein bisschen tragisch. Und darum ist für mich so die reine Selbstliebe, nicht die Freundschaft mit sich und das Auskommen mit sich, sondern die Liebe zu sich hat für mich etwas Tragikomisches. Wie soll das also bei Gott sein? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Gott muss schaffen, damit er jemand hat, den er lieben kann. Aber das finde ich doch, da ist Gott nicht mehr Gott, wenn ich so etwas sage. Und wo bleibt denn unsere Freiheit, wenn Gott uns schaffen muss? Freiheit kommt nie aus einem Muss hervor. Nein, ich meine, man müsste mit solchen Gedanken sich schon nähern, diesem Geheimnis Gott, und sagen, er muss Liebe in sich sein. Und dann bietet sich so etwas an, zu sagen, dass er nicht ein reines Ich ist, sondern dass der eine Gott in sich auf eine unfassliche Weise eben ein inneres Wir ist. Allerdings ein so inniges Wir, dass es nach außen einfach als ein Ich erscheint. Nicht nur eines Herzens und eines Sinnes, wie wir es im besten Fall sein können, sondern eines Seins. Und wenn ich das in dieser Weise weiß, dann kann ich erreichen, aber dafür hat, wie gesagt, diese Gemeinde Jesu Christi über 400 Jahre gebraucht, um das durchzuklären. Weil es eigentlich so völlig unvordenklich ist, aber weniger, das haben Sie gesagt, weniger kann ich eigentlich von diesem Geschenk nicht sagen, das uns in diesem Mann Jesus von Nazareth, dem Messias, gemacht worden ist.
Aber das waren jetzt alles Gedanken, darauf kommt man nur, wenn man diesem Jesus Christus begegnet ist.
So ist es. Und deswegen ist das das Erste und deswegen ist auch diese sogenannte Dreieinigkeitslehre oder Trinitätslehre nicht irgendwie spekulativ so am Schreibtisch erdacht worden, sondern sie geht hervor aus dieser Besinnung der Leute, die von Jesus Christus sich ergriffen sahen, erfasst sahen, so erfasst, dass sie dafür ihr Leben hingegeben haben, wie eben nicht bloß die 12 Apostel, sondern der sogenannte Völkerapostel, der Paulus. Und solche großen Leute und kleine Leute in Scharen, die diese Christenverfolgung auf sich genommen haben und unter grässlichen Qualen gestorben sind, das war der Ausgangspunkt. Und von dort her konnten sie dann auch von diesem Mann erfasst, im Geiste Gottes erfasst, dann dran arbeiten und nachdenken, wie machen wir uns das klar und wie können wir das anderen klar machen. Deutlich eigentlich, was dürfen wir nicht sagen, als was dürfen wir sagen, um es so auszudrücken. Augustinus schreibt das mal, er sagt, wir reden davon, um nicht zu schweigen. Aber schweigen darf man davon nicht. Augustinus schreibt das sehr schön, seine Konfession ist, wehe denen, die von dir schweigen, da schon die Beredten stumm sind. Man kann es eigentlich nicht richtig sagen. Und das führt dann unweigerlich in solche Gedanken hinein. Deswegen wird dann das gedankliche Zentrum des Christentums, heißt Christentum, weil es sich auf diesen Mann Jesus Christus bezieht. Und dieser Jesus Christus ist nicht richtig begriffen, wenn ich ihn nicht sehe, als eben Gott von Gott und Licht vom Licht.
Und der dann, da sind wir ein bisschen bei unserer letzten Sendung, der dann auch einen Anspruch an mich hat.
In ihm wird dieser Anspruch Gottes unmittelbar greifbar und in deutlichster Form, wobei mir daran liegt, dass dieses Wort Anspruch ja zwei Bedeutungen hat. Es ist zunächst mal ein Zuspruch. Ich möchte das so betonen, weil eben, wir hatten ja zwischendurch schon gesagt, dass das Christentum von vielen Leuten so bloß moralisch gesehen wird. Nein, das Erste ist, dass uns hier etwas zugesagt und geschenkt wird. Gott selber teilt sich uns mit nach dem christlichen Glauben. Gott schenkt uns sich uns darin. Und die Bergpredigt, von der vorhin schon die Rede war, ist ja kein moralisches Vorschriftenbuch. Das ist kein Imperativ, sondern das ist, wie immer wieder gesagt worden ist, ein Indikativ. Hier wird uns ein neues Sein zugesprochen. Es ist ja kaum glaublich, dass das so ist. Und das ist die Anfrage auch der Juden an die Christen. Sondern die Welt hat sich doch nicht verändert. Wie könnt ihr denn behaupten, der Messias sei schon gekommen? Wir sagen doch, es hat sich im Innersten schon verändert. Man sieht es noch nicht. So steht es in den ersten Texten schon, nämlich im Neuen Testament, in Johannesbriefen. Wir sind schon in diesem Jesus von Nazareth als seine Brüder und Schwestern in das göttliche Leben mit hineingenommen, aber man sieht es noch nicht. Das wird erst offenbar werden. Also das ist mir ganz wichtig, dass es zunächst mal nicht ein Sollen ist, ein unter Druck gesetzt werden, sondern es ist das Angebot seiner Zusage und Zuwendung.
Habe ich Sie richtig?
Menschen, die nicht bloß da ängstlich und alleine sind, sondern die obendrein sich schuldbeladen fühlen und wissen. Eigentlich, das drücken ja die Religionen aus, daher so diese Hekatomben von Opfern in den Religionen, dass wir eigentlich den Zorn des Göttlichen, der Götter, Gottes verdient haben. So unmenschlich, wie wir immer wieder leben und uns benehmen, vom Kleinsten bis in die Weltgeschichte hinein. Und dass da hinein jetzt der Sprache unserer Verkündigung gesagt, Gott seinen Sohn sendet, um uns zu befreien, um uns hineinzunehmen wieder in sein göttliches Leben, das ist das Allererste. Diese Formel, die leider auch die Christen zu wenig haben. Ich finde, Christen wirken oft so, als müssten sie sich bei Gott liebenswürdig machen. Dabei liebt Gott schöpfermächtig ins Nichts. Gott liebt uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich und sagt uns das zu in diesem Mann Jesus Christus. Und dass wir dann darauf zu antworten haben, das versteht sich. Aber liebenswürdig müssen wir uns nicht für Gott machen, sondern liebenswürdig müssen wir uns für unsere Nächsten machen und auch die Allernächsten. Dann fällt ihnen die Nächstenliebe immer noch schwer genug. Aber Gott gegenüber ist das eigentlich nicht nötig, um es mal so salopp auszudrücken.
Aber auch das ist doch unglaublich. Ich meine, Gott ist, wie gesagt, Gott ist der Allerhöchste und ich bin ein ziemlich kleines Licht hier auf Erden. Und der soll mich lieben, also das ist ja...